Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Die Musik der Berliner Sängerin Tara Nomedol, die habe ich schon mal mit Indie-Pop von der fragilen Sorte anmoderiert. Das ist okay, aber ich habe mich so gefreut, dass ich bei Tara Nomedols auf dem neuen Album Vermin noch viel Größeres und Echteres gehört habe. Schmerz, Verwirrung, Suchen, Hallen, dadurch begleitet von einem Melancholie gewordenen Klavier und Tara Nomedols Gesang. Vermin, also Schädlinge heißt dieses Album und die Titel sind tatsächlich nach Insekten benannt und nach einer Krähe. Wir hören mal kurz rein. Ein Ausschnitt aus Crow von Tara Nomedols neuem Album Vermin. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Tara Nomedol, danke, dass Sie Zeit haben.
Ja, gerne.
Tausendfüßler, Blutegel, Motten, Fliegen an der Wand, Schnecken, die Rennen gewinnen, Spinnen, Schlangen. Was ist da los in dieser Anderweltlichkeit, von der Sie mal in einem Interview gesprochen haben, in der Sie singen, über die Sie singen?
Ja, ich glaube, also ich habe schon immer eine Faszination und irgendwie auch eine Begeisterung für all diese Tiere gehabt, die oft als eklig angesehen werden und so abgestoßen werden. Und deswegen war es jetzt für mich auch ganz besonders, über diese Tiere aus einer anderen Perspektive, die mal beschreiben zu können in meinen Liedern auf meinem neuen Album und die halt aber auch gleichzeitig als Symbole für das Ungewollte im Leben oder auch in der eigenen Persönlichkeit zu nutzen.
Insekten, aber auch Türen, Räume, von denen Sie singen auf diesem Album, die machen eine Traumwelt auf. Und in Träumen stellt man sich ja den eigenen kleinen und großen Dämon. Dafür stehen die Insekten ja auch oft in einer Traumdeutung. Wen treffen Sie denn da? Über welche Dämonen singen Sie?
Also ich persönlich weiß, dass für mich etwas, was ich zum Beispiel schwierig finde, mir so einzugestehen oder auch einfach an mir selbst anzugucken und mehr darüber zu lernen, ist zum Beispiel sowas wie Aggressivität. Also ich glaube, das ist auch was Verbreitetes, dass da vielleicht auch vor allen Dingen Frauen gelernt haben, das zu unterdrücken. Aber gleichzeitig auch interessant finde ich sowas wie Scham, weil das ist ja oft genau das, wo man gelernt hat, okay, so darf ich nicht sein oder das darf ich nicht machen. Und dass dann so riesige Angstgefühle aufkommen können, wenn man das Gefühl hat, diese ungesprochenen Regeln irgendwie zu brechen. Und das finde ich irgendwie interessant. Ja, genau.
Das Du, das Sie ansingen auf Ihrem Album, das kann so ein Dämon des Unterbewussten sein, also das, was Sie gesagt haben, Aggression, Scham oder auch eine geliebte Person. Und in manchen Songs kann man sich gar nicht sicher sein, wen Sie da ansingen. Und manchmal beeinflusst ja auch der Schatten dieses Dämon die Liebe. Was für eine Wechselwirkung ist das in Ihren Liedern zwischen Schatten und Liebeslicht?
Naja, ich glaube, dass oft, auch gerade in den engsten Beziehungen, die man hat, gibt es ja dieses ständige Wechselspiel aus Schattenseiten und aber gleichzeitig auch Begeisterung oder gegenseitige Wertschätzung. Und ich glaube aber auch, dass andere Leute einen oft triggern können, also dass man dann vielleicht merkt, okay, hier stört mich was ganz besonders an dieser Person, aber das hat wahrscheinlich eigentlich weniger mit der anderen Person und eher mehr mit mir selbst zu tun, weil das Sachen sind, die ich an mir selbst nicht abkann. Und somit geht das für mich irgendwie so Hand in Hand. Also dass einerseits man jemanden verehren kann und gleichzeitig auch merkt, okay, da muss ich mich sozusagen mit auseinandersetzen, weil ich so anecke bei manchen Charakterzügen von jemand anderen.
Man merkt, Sie kennen sich aus mit Psychologie, interessieren sich dafür, haben das auch mal kurz studiert, habe ich irgendwo gelesen. Einer der Entdecker des Unterbewusstseins ist ja der Psychoanalytiker C.J. Jung. Und für den haben Träume neben der persönlichen immer auch eine kollektive Dimension. Die stehen dafür ein kollektives Unterbewusstsein. Und die Melancholie, die, wie ich finde, somit am stärksten aus ihrer Musik spricht, die ist ja in allen Kulturen auch da. Es gibt sogar oft in Kulturen das eine melancholische Musikgenre, Blues in den USA, Sevdalinke in Bosnien. Bosnien, Fado in Portugal. Was macht Melancholie für Gesellschaften? Wofür ist die da?
Also ich glaube, dass Melancholie super wichtig ist, oder ich kann ja auch eigentlich aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, dass für mich oft Melancholie wie eine Art Befreiung ist, weil man irgendwie sich diesen negativen Gefühlen hingeben kann, aber es hat irgendwie einen positiven Nachklang und ist irgendwie eine hilfreiche Art, damit umzugehen, anstatt sich jetzt einfach da komplett reinzustürzen oder aber auch anstatt das komplett wegzuschieben, was ich auch glaube, oft eine Gefahr ist, auch in unserer Gesellschaft, also dass man sich gar nicht damit konfrontieren will, was alles Negatives um einen herum geschieht. Und genau deswegen habe ich, glaube ich, so diese melancholische Note für mich auch, um auch mit meinen eigenen negativen Gefühlen besser umgehen zu können, sehr entdeckt und ja, kann das sehr wertschätzen.
Also das heißt, dann sind diese Musikgenres und auch melancholische Musik sowas wie das kontrollierte Abfließen lassen.
Ja, auf eine Art. Und manchmal halt ein bisschen mehr, manchmal weniger kontrolliert. Und auch das finde ich halt so spannend, also dass man so sich einmal komplett irgendwie auflösen kann in diesen extremen Gefühlen, aber es ist doch irgendwie in so einem, ja, einfach in so einem schönen Kontext passiert.
Jetzt sind wir schon da mittendrin mit diesem Leid, ne, das KünstlerInnen ja oft auch benutzen. Und es ist etwas, das von Kritikern ja als Klischee oft behauptet wird, dass große Kunst großem Leid entspringt. Was sagen Sie dazu, die Sie ja auch mit Depressionen umgehen mussten und müssen und offen darüber sprechen?
Also ich weiß für mich selbst nur, dass zum Beispiel, wenn es mir ganz schlecht geht, dann mache ich keine Musik, da kommt einfach nichts aus mir raus. Von daher würde ich sagen, natürlich glaube ich, dass eine gewisse Sensibilität, die wahrscheinlich viele KünstlerInnen haben, auch ein Grund ist dafür, dass sie die Welt stark wahrnehmen und das dann vielleicht auch nach außen tragen wollen. Aber ich für mich persönlich kann sagen, dass meine Kunst meistens entsteht erst, wenn es mir wieder besser geht und wenn ich reflektieren kann, was passiert ist. Also nicht aus den tiefsten Momenten entsteht meine Musik.
Ein paar solche Sätze, die vielleicht für diese Art von Reflexion stehen, die Sie dann als Essenz quasi rausziehen aus dem Leid, ist in dem Song Snail One, Slow and Steady Wins the Race. Oder zum Beispiel in einer anderen Zeile, When the River Runs Deep, the Harvest is Sweet. Ist das wirklich sowas wie die Essenz des Seelensuchens, das Sie auch auf diesem Album betrieben haben?
Ja, also ich glaube, dass diese Selbstreflexion für mich was total Wichtiges ist in meinem Leben und dass man oft, nicht immer, aber oft auch sich einfach eingestehen muss, dass solche Prozesse einfach ihre Zeit brauchen, auch in Beziehungen, aber auch einfach mit sich selbst und auch in unserer Umwelt. Das ist zum Beispiel das Thema von Snail One, was ich da versucht habe zu beschreiben.
Wir hören jetzt Snail, ne?
Genau.
One oder zwei?
One.
Okay, gut, dann haben wir darüber geschrieben. Sonst frage ich immer, welche Geschichte das hat, aber das haben wir ja gerade behandelt. Vielen Dank, Tara Nomedol.
Vielen Dank.
Show me the way, describe the road, cause I'd gladly walk a mile or two, get closer to, get to know. They say where rivers run deep, the harvest is sweet. They say good things take time. Well, you've been on my mind for a while. Up in me, yeah. They say.